Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Hallo Gemeinde, es ist Mittwoch, der 29. September 2022, der vorletzte Tag in diesem wundervollen Monat, der gerade zu Ende geht. Und was soll ich sagen? Die Stimmung könnte ein bisschen besser sein. Ja, im Moment sinkt sie eher, denn die Nord Stream Pipelines lecken schon wieder. Ja, was lecken sie? Richtig, die Ostsee voll. Wie immer. Und ich muss sagen, ich bin irritiert, weil ich weiß nicht, was die Ursache ist. Also ich bin ja Experte für alles, sonst würde ich ja auch nicht bei Radio 1 arbeiten und einen Morgenpodcast moderieren. Aber warum lecken die? Sind die Russen schuld oder die Ostsee oder wir, weil wir Putin dazu zwingen, uns zu lecken und zwar am Arsch? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, rhetorisch gibt's in der Spitzenpolitik eine Entgleisung nach der anderen. Hier in diesem Podcast natürlich nie, niemals würde ich hier lecken oder am Arsch lecken sagen, nur weil eine Pipeline leck schlägt. Das gibt es nur in schlechten Privatradio-Podcasts, nicht bei mir. Ich zitiere höchstens Wolfgang Kubicki. Ja, ich rufe ihn als Zeugen an für miserables Benehmen. Denn Kubicki hat gerade den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als Kanalratte bezeichnet. Wobei, er hat es anders gesagt, er hat gesagt Kanalratte. Kanalratte. Es gibt, glaube ich, keinen Dialekt in der deutschen Sprache, den man so schön benutzen kann, um ordentlich zu beleidigen. Ne? Im Norddeutschen, speziell im Schleswig-Holsteinischen, klingt jede Beleidigung noch mal härter, als sie sowieso schon klingen würde. Ne? Kanalratte. Ne? Mit so einer schlechten Laune, wie sie Kubicki immer verbreitet. So Kanalratte. Ne? Also ein bisschen sanfter klingt es nur, wenn Kubicki die ersten zwei Weißwein-Intus hat. Dann Kanalratte. Dann ist schon nicht mehr so schlimm. Ne? Was im Österreichischen sympathisch klingt, klingt im Norddeutschen ernsthaft abwertend. Aber anderes Thema und andere rhetorische Entgleisung an dieser Stelle. Und viel wichtiger, vielleicht geht's um den AfD-Bundestag. Abgeordneten Martin Sichert. Mal hören, was der so im Parlament über geflüchtete Menschen aus der Ukraine von sich gibt.
Während ukrainische Nobelkarossen vor deutschen Zahnarztpraxen stehen und Ukrainer sich auf Kosten der deutschen Beitragszahler die Zähne richten lassen, wissen viele Deutsche nicht mehr, wie sie angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten selbst ihre Grundnahrungsmittel finanzieren sollen.
Ekelhaft, kann ich da nur sagen, als Moralbeauftragter dieses Senders und vor allem Blödsinn. Wie Recherchen von Korrektiv und anderen Medien belegen, diese Einwanderungen in die Sozialsysteme ist kein Phänomen, das existiert. Aber unsere lieben Putin-Freunde von der AfD sind nicht die einzigen, die, sagen wir mal vorsichtig, eine verhaltensoriginelle Meinung zu diesem angeblichen Problem mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben. Und damit sage ich Bühne frei für the one and only Friedrich den gerne großen Merz.
Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
Friedrich Merz beklagt Sozialtourismus und da hat er sich auch ganz gezielt das richtige Medium für ausgesucht, nämlich Bild TV. Ja, der CDU-Chef hat dabei den Geflüchteten übrigens einen steigenden Missbrauch von Sozialleistungen erkannt. Und wo geht das am besten viral? Nicht bei AD, nicht bei ZDF, sondern bei Bild TV.
Denen mittlerweile eine größere Zahl sich dieses System zunutze machen, da haben wir ein Problem, das wird größer. Wir haben im Frühjahr darauf hingewiesen, dass dieses Problem entstehen konnte. Die Bundesregierung hat sich taub gestellt.
Die Bundesregierung macht einfach nichts gegen dieses, wie schon erwähnt, nicht existente Problem. Das ist natürlich schon eine Sauerei von der Bundesregierung. Also dass sie sich nicht mal mehr um Probleme kümmern, die es gar nicht gibt. Mein Gott, was will man denn noch mit dieser verdammten Bundesregierung? Später hat sich Merz übrigens halbherzig entschuldigt für seine Entgleisung, wie es in den Momenten gerne heißt. Blöderweise hat er sich erst entschuldigt, nachdem die Union genau diese Aussage, die Bild TV twitterte, nochmal retweetet hat. Also nochmal in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und dann hat Merz sich wiederum entschuldigt mit den Worten, es sei eine, Zitat, unzutreffende Beschreibung für ein in Einzelfällen anzutreffendes Phänomen gewesen. Okay, kleiner Vergleich dazu. Wenn ich jetzt sage, diese Aussage von Merz, diese Aussage mit dem Sozialtourismus der ukrainischen Geflüchteten, die zwischen der Ukraine fröhlich hin und her reisen, Ja, also eine Aussage, die ja schon so absurd ist, weil ukrainische Geflüchtete haben jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel Zeit, Lust, Geld und vor allem auch nicht die psychischen Voraussetzungen dafür, einfach mal fröhlich zwischen der Ukraine und Deutschland hin und her zu pendeln, zwischendurch mal ein bisschen Krieg gucken und dann wieder in den Frieden. Mann, ey, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt sage, diese Aussage von Friedrich Merz ist eine, sagen wir mal, Beschreibung, die nur ein ordentlicher Nazi wie Merz drauf haben kann. Wenn ich das sage, dann kann ich auch sagen, das ist keine Beleidigung, das ist auch nicht unsachlich, das ist nur eine unzutreffende Beschreibung eines in Einzelfällen auf Merz zutreffenden Phänomens. Denn das Wort Sozialtourismus war 2013 schon das Unwort des Jahres. Damals sagte die Jury, der Ausdruck, Zitat, diskriminiert Menschen, die aus purer Not in Deutschland eine bessere Zukunft suchen und verschleiert ihr prinzipielles Recht hierzu. Zitat Ende. Warum wurde das Wort Sozialtourismus 2013 zum Unwort des Jahres? Weil es damals welche Partei schuf? Richtig, die NPD. Wenn ich also sage, dass Friedrich Merz ein Nazi ist, dann mag das ein in Einzelfällen unzutreffendes Phänomen sein, aber es hat auch eine gewisse Richtigkeit, weil manchmal Friedrich Merz, auch wenn er natürlich kein Nazi ist, sich einer Sprache bemächtigt, die sonst nur lupenreine Nazis benutzen. Ja, die Taktik ist natürlich durchschaubar. Merz möchte mal wieder am rechten Rand fischen. Und wenn ich mir dann angucke, dass Fritzi Merz ja noch vor ein paar Wochen mit dem Zug persönlich nach Kiew gereist ist, um seine Solidarität zu zeigen, dann würde ich heute sagen, nö, Solidarität geht Fritzi Merz am Arsch vorbei. Dem Merz geht's am Arsch vorbei und dem Arsch am Merz vorbei. So ist es richtig. Solidarität ist ihm jedenfalls völlig wurscht. Er ist in die Ukraine gefahren, weil er Populismus Tourismus bisschen machen wollte, ne? Oder ist es in dem Fall Populismus Terrorismus? Man weiß es nicht. Aber gucken wir auf die Bundesregierung. Was sagen eigentlich die Regierungsparteien zu Friedrich Merz? Hier die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann.
Ich finde das anstandslos und schäbig. Ich habe dafür null Verständnis. Und ich finde auch Erklärungsversuche seinerseits inzwischen windelweich.
Windelweich also. Ganz ähnlich sieht es übrigens Ihr FDP-Kollege Christian Dürr.
Also ich habe Herrn Merz dort offen gestanden nicht verstanden und will in aller Klarheit sagen, diese Aussagen von Herrn Merz waren absolut deplatziert.
Und wir sehen wieder mal, niemand ist so gut darin, die Regierungsparteien zu einen wie Friedrich Merz. Ja, ich würde ihn gerne dafür auszeichnen, wenn es nicht so peinlich wäre, aus welchem Grund er das geschafft hat. Also andersrum. Wenn die Regierungsparteien Friedrich Merz brauchen, um einmal Einigkeit in ihren Reihen herzustellen, dann steht's um die auch nicht besonders gut. Und nach seinem hervorragenden Auftritt bei Bild TV hat sich Friedrich Merz übrigens nicht nur online auf Twitter entschuldigt oder sozusagen entschuldigt. Nein, er hat sich mit eingezogenem Schwanz vor die Mikrofone gestellt.
Ich habe dieses Wort Sozialtourismus verwendet, nicht in der Absicht, irgendjemandem da zu nahe zu treten oder auch persönlich etwas vorzuwerfen, sondern ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass wir zunehmende Probleme haben mit der Unterbringung und auch mit der Betreuung von Flüchtlingen.
Ach komm, Fritzi, es ist doch albern, jetzt tu doch nicht so. Sei doch wenigstens ehrlich. Gib doch wenigstens zu. Meine Damen und Herren, ich habe das gesagt. Es mag nicht immer zutreffen, aber genau für solche Sätze haben mich die Unionswähler doch gewählt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wäre eine ehrliche Aussage gewesen. Ich meine, noch vor wenigen Wochen wurde Friedrich Merz als CDU-Chef dafür kritisiert, dass er für die einen in der Partei jetzt zu weich ist, weil er nicht so hart ist, wie die Harten ihn gerne hätten, die ihn gewählt haben. Und für die Weichen wiederum war er trotzdem zu hart. Und ich meine, mit diesem ewigen Larifari, Lirum, Larum, Löffelstil hin und her, so konnte es ja nicht weitergehen. Wer einen strammen Konservativen wählt, der muss den strammen Konservativen kriegen, auch wenn er ein paar Monate braucht, bis er endlich auf Kurs ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen an dieser Stelle bisschen Podcast-Nachhilfe von mir für Fritzi Merz, oder? Ja, pass auf, Fritzi. Wenn du in den kommenden Wochen weiterhin in die Schlagzeilen kommen willst, dann musst du genauso weitermachen wie bisher. Und ich bin sicher, jetzt, da du deine Spur gefunden hast und nachdem es so dermaßen gut gelaufen ist, wirst du auch genau das tun. Hier ein paar Tipps, welche Worte du als Nächste benutzen solltest, wenn es so weitergehen soll, wie es gerade angefangen hat. Nächster Begriff, wir sind nicht das Weltsozialamt der Ukrainer. Weltsozialamt, Achtung, Quelle bedenken, Copyright, ebenfalls NPD. Also genau die Jungs, von denen du dich jetzt schon bedient hast. Also bitte, wir sind nicht das Weltsozialamt, unbedingt als Nächstes verwenden. Danach wäre schön, wenn du sagen würdest, die Ukrainer sind auch nur Armutsflüchtlinge in unsere Sozialsysteme. Moment, das mit den Sozialsystemen, das kannst du weglassen, das haben wir jetzt oben schon dechiffriert. Aber Armutsflüchtlinge wäre auch noch ein schöner Begriff. Kannst du ja dann wahlweise auch auf Russen anwenden, wenn es dir gerade in den Kram passt. Also auf die, die jetzt aus Russland kommen, weil sie vor dem Krieg fliehen wollen und vor der Teilmobilmachung. Kannst du aber auch auf Ukraine anwenden, kannst auf alle anwenden, die da drüben aus dem Osten kommen. Alles Armutsflüchtlinge. Kannst du sogar auf Ossis anwenden, wenn du mal keinen Bock auf sie hast. Letztlich auch Armutsflüchtlinge in unser Deutschland, das früher mal schöner und besser war, als es noch ein bisschen kleiner war und nur aus dem Westen bestand. Und dritter Begriff, die Ukrainer haben ja ein Opferabo. Auch ein ganz beliebter Begriff, der immer gut funktioniert. Opferabo. Ne? Einfach, weil sie jetzt schon ein bisschen zu lang von Putin genervt werden. Ne? Sind sie jetzt halt Opfer und jetzt spielen sie es aus, indem sie auch noch in andere Länder fahren. Und wieder zurück und wieder hin und wieder her. Und im Grunde pendeln. Ne? Eigentlich sind es ja Sozialpendler. Das wäre auch noch ein schönes Wort für die Ukrainer. So, ich hoffe, ich habe ordentlich Nachhilfe gegeben. Wichtig nur, wenn die Begriffe benutzt werden, bitte mir Bescheid sagen. Autorenrechte liegen in diesem Fall bei mir. Von rhetorisch begabten Parteivorsitzenden in Deutschland kommen wir jetzt zu gänzlich unbegabten Ministern und Regierungschefinnen im Vereinigten Königreich. Liz Truss, die glorreiche Nachfolgerin von Boris Johnson, bleibt der Parteilinie treu und sorgt vor allem für Chaos in UK. Grund dafür ist auch ein Energiepreisdeckel, der private Haushalte entlasten soll. Diese Entlastung für private Haushalte wird die Staatskassen im Gegenzug enorm belasten. Und weil Finanzminister Quarteng gerade erst die höchsten Steuersenkungen seit einem halben Jahrhundert angekündigt hat, spielen die Märkte verrückt. Der britische Pfund hat seit Montag stark an Wert verloren. Jetzt gibt's anscheinend die ersten konservativen Abgeordneten, die schon ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Liz Truss planen. Der Guardian hatte berichtet, dass mehrere sogenannte Letters of No Confidence hinterlegt wurden, um Truss wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt direkt wieder loszuwerden. Ja, wer soll denn dann weitermachen? Kommt dann etwa Boris Johnson zurück? Oder gibt's schon wieder Neuwahlen? Das sind ja fast italienische Verhältnisse in Großbritannien.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Heute hätte eigentlich ein Treffen von Bund und Ländern stattfinden sollen. Dabei sollte es um das Entlastungspaket Nummer 3 gehen, bei dem der Bund 65 Milliarden Euro locker macht, aber gleichzeitig auch die Länder zu finanzieller Unterstützung ins Boot holen möchte. Tja, und das hätte heute wegen anhaltender Auseinandersetzungen zwischen Bund und Ländern richtig krachen können, wenn sich unser Bundeskanzler Olaf Schumpi-Scholz nicht mit Corona angesteckt hätte. Ja, sag mal, kann denn den keiner vertreten, verdammt nochmal? So gucken wie der und nix sagen und keine Meinung haben, das können doch auch andere, oder? Dafür treffen sich morgen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten allein. Guck an, so ist es richtig, ganz ohne Scholzi. Dann gibt's sicherlich auch weniger Streit und alle Probleme sind auf einmal gelöst. Die völkerrechtlich illegalen Referenden, die Russland im besetzten Osten der Ukraine abhält, sind gestern beendet worden. Und Achtung, Überraschung Leute, damit hättet ihr nicht gerechnet. Es scheint sich ein vollkommen unerwartetes Ergebnis abzuzeichnen. Die Leute in den besetzten Gebieten wollen natürlich Teil der Russischen Föderation werden. Wahnsinn! Das ist ja ein Ergebnis, du. Das ist ein Ergebnis, wie, das ist, also, ich bin immer wieder, also jetzt, wo ich dieses Ergebnis kenne, muss ich sagen, bis jetzt war ich eher auf der Seite der Ukraine, aber jetzt muss ich sagen, ganz ehrlich, ich glaube, die Ukraine hat nur ein Opferabo. Ich finde, die sollten sich einfach Russland anschließen. Ich meine, wenn das Referendum das zeigt, dann, ich bin jetzt auf Seiten Putins, glaube ich. Also wenn sowas da rauskommt in einer demokratischen Abstimmung, das können wir doch nicht ignorieren im Westen, liebe Leute. Sind jetzt eigentlich alle glücklich?
Wie glücklich die kommenden Tage und Wochen werden, das fragen sich viele Ukrainer jetzt mit großer Sorge. Immer wieder haben sie westlichen Medien in den vergangenen Tagen berichtet, wie bedrückend für sie die sogenannten Abstimmungen vielerorts abgelaufen sind, wie an Türen geklopft wurde und da prorussische Wahlhelfer und Soldaten standen. Viele haben gar nicht aufgemacht oder waren untergetaucht.
Mehr über die Abstimmungen werden wir dann bald erfahren, wobei das Ergebnis natürlich feststeht, ne? Und das war schon vorher. Ja.
Die Zahl des Morgens.
Die Zahl des Morgens ist heute die 84. Und zwar 84 Millionen, denn mehr als 84 Millionen Menschen leben derzeit in Deutschland und damit so viele wie noch nie. Der Anstieg hat vor allem mit den aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu tun.
Da sind sie schon wieder, verdammt nochmal. Jetzt sorgen sie auch noch dafür, dass wir immer mehr werden. Der Platz wird enger. 2,50 Meter große Männer wie ich haben bald keinen Platz mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ja, jetzt ist gut. Komm, Merz, geh wieder ins Bett und halt die Klappe. Auf jeden Fall, seit dem Überfall der Russen auf die Ukraine Ende Februar sind etwa 750 Menschen nach Deutschland gekommen.
Jeder Einzelne soll zurückpendeln mit dem Zug, in dem ich...
Jetzt geht bitte wieder in dein Körbchen, verdammt nochmal. So, und jetzt machen wir weiter mit ganz anderen seriösen Themen und gehen nochmal in die Schule.
Wach und wichtig. Das Interview.
Ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der jetzt Zuhörenden nicht mehr zur Schule geht. Hoffe ich zumindest, wenn ich mir so anhöre, welche Worte ich manchmal hier benutze. Und ich meine damit nicht nur die Schule des Lebens, sondern dieses Gebäude, in dem man gefühlt immer viel zu früh und dann viel zu lang sitzen musste. Ihr wisst schon, diese Institution, die meist einen richtig großen Anteil daran hatte, wie das Leben dann so weitergeht. Für viele sind die Gedanken an die Schule mit schlimmsten Emotionen verbunden. Für mich auch, zum Beispiel an den Sportunterricht, den Matheunterricht, den Physikunterricht, den Chemieunterricht und den Biologieunterricht und vieles andere auch, außer Englisch und Deutsch. Es geht aber auch anders. Heute werden die besten Schulen und die besten Schulprojekte beim Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Der perfekte Anlass, um einen Blick auf das deutsche Schulsystem zu werfen. Und dafür sprechen wir hier bei Wach und Wichtig mit Nina Starr, Bundestagsabgeordnete der Grünen und auch Leiterin der Arbeitsgruppe Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Bundestag. Guten Morgen, Frau Starr.
Hallo, guten Morgen.
Lehrkräftemangel, mangelnde Investitionen und marode Gebäude. Hier in Berlin ist das genauso und ich leite das einfach mal auf die gesamtdeutsche Schullandschaft in Deutschland ab. Wann immer ich in meiner Tätigkeit als Komiker in irgendeiner Schulaula auftrete, was leider häufiger mal vorkommt, habe ich das Gefühl, in anderen Teilen des Landes ist es auch nicht besser, sondern sogar noch schlimmer. Was ist Ihre Einschätzung? Wie geht's dem deutschen Schulsystem?
Ja, meine Einschätzung ist ähnlich wie Ihre. Es sieht wirklich schlimm aus in vielen Schulen. Der bauliche Zustand ist in vielen Schulen extrem schlecht. Der Personalmangel ist extrem hoch, das wissen wir. Wir sehen da einfach, dass viele, viele Jahre lang viel zu wenig Priorität auf die Bildung gelegt wurde und auf die Schulen gelegt wurde. Mir ist aber auch ein anderer Punkt total wichtig, der sich vielleicht nicht im Gebäude oder in den Lehrkräften zeigt, sondern wir haben halt eine Schule, ein Schulsystem, was sich eigentlich im Großen und Ganzen seit den preußischen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht wirklich grundlegend mehr verändert hat. Und da steht vorne ein Lehrer oder eine Lehrerin, die sind dafür verantwortlich, dass Schülerinnen irgendwas lernen. Und wenn Schülerinnen und Schüler dann am Ende nicht ausreichend reproduzieren können, was da reingeschüttet wurde, dann wird das sanktioniert. Und das ist eigentlich ein Verständnis von Schule, wie es lange nicht mehr dem gerecht wird, was wir eigentlich brauchen. Schule soll Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgern erziehen, so steht es im Schulgesetz. Das macht Schule derzeit überhaupt nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, das deutsche Schulsystem ist so, wie es ist, dringend reformbedürftig. Und zwar weniger, dass ich sage, wir müssen da jetzt irgendwie mal wieder darüber diskutieren, ob wir Gemeinschaftsschule oder Gymnasium oder sonst was wollen, sondern wir müssen darüber sprechen, wie eigentlich Lernen im digitalen Zeitalter aussehen kann, was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich heute, um aufs Leben vorbereitet zu sein.
Wenn ich in Deutschland eine Lehrerin oder einen Lehrer frage, wie es ihm im Job geht oder ihr, dann sind die Antworten, ich sag's mal vorsichtig, meist nicht besonders positiv. Es kommt dann so eine Antwort wie zu viel Klassenzimmermanagement und viel zu viel soziale Arbeit, was dann zu viel Zeit vom wirklichen Lehren nimmt. Wie kann Deutschland da einen Umschwung schaffen?
Ja, ich erlebe das auch. Ich bin selber eigentlich Lehrerin und ich spreche mit vielen ehemaligen Kollegen und die sagen immer, mir fehlt vor allem die Zeit für den Unterricht natürlich, aber auch die Zeit für die Beziehungsarbeit mit den Schülerinnen und Schülern. Und Wenn ich sage, das Schulsystem braucht ein Update, dann sind das in der Regel nicht die Lehrkräfte, die das brauchen. Die machen alle einen extrem engagierten Job, aber werden von dem System total ausgebremst und haben viel zu viel zu tun mit Verwaltungsaufgaben, tausend Dingen, die sie machen müssen und kommen kaum zu ihrer Kernaufgabe. Deswegen glaube ich schon, wenn man den Lehrerberuf irgendwie wieder attraktiver machen möchte, wenn man möchte, dass die Leute nicht alle einen Burnout haben, dann müssen wir dringend was dafür tun, dass mehr Menschen diesen Beruf ergreifen, damit diejenigen, die da sind, eben auch ein Stück weit entlastet werden können und den Job auch so ausführen können, dass sie selber auch ihren Maßstäben sozusagen gerecht werden können.
Vor Ihnen steht eine typische Berliner Schule mit all den Eigenschaften, die wir schon besprochen haben und die ich vorhin erwähnt habe. Kaputte Fenster, marode Wände, kein Geld, zu wenig Lehrkräfte. Wie kann denn so eine Schule trotzdem funktionieren? Das ist ja vielleicht die aktuellste und wichtigste Frage, die wir erstmal stellen müssen.
Also tatsächlich funktionieren die Schulen ja trotzdem. Und das liegt zum großen Teil daran, dass wir extrem engagierte Lehrkräfte haben, die machen, dass es funktioniert, die sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wir haben in vielen Berliner Stadtteilen eigentlich fast überall sehr, sehr engagierte Eltern auch, die irgendwie dafür sorgen, dass es funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was im Unterricht passiert, wo die Arbeit zwischen Lehrkraft und Schüler, Schülerin geleistet wird, das ist ja eigentlich das Essentielle. Das bedeutet nicht, dass wir uns als Politik nicht drum kümmern müssten, dass irgendwie die Gebäude instand sind und so weiter. Ne? Verstehen Sie mich nicht falsch, das müssen wir hinbekommen. Aber das Entscheidende ist ja das, was die Lehrkräfte tun. Und da machen viele einen extrem engagierten Job. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Politik, ich sage jetzt mal wir insgesamt, noch mehr Priorität darauf legen, die bei ihrem wertvollen Job dann auch zu unterstützen.
Es gibt in Deutschland ja oft erhebliche Unterschiede bei der Ausrüstung der Schulen und den PISA-Tests und anderen Erhebungen zufolge auch bei der Lernqualität. Die schwankt von Bundesland zu Bundesland gewaltig. Wäre es da nicht sinnvoll, Bildungspolitik nicht mehr den Ländern zu überlassen, sondern einfach endlich auch auf Bundesebene zu regeln, damit da mal halbwegs eine Linie reinkommt?
Also ich glaube, wir brauchen auf Bundesebene schon, und das haben wir ja mit der Kultusministerkonferenz und so weiter, wir haben ein Gremium, das gemeinsame Rahmenbedingungen festlegt. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass die gemeinsamen Rahmenbedingungen vielleicht noch etwas weitergehend wären. Ne? Aber trotzdem halte ich es für richtig, dass Bildung Ländersache ist und vor Ort auf gewisse Bedürfnisse reagiert werden kann. Das möchte ich jetzt nicht in Frage stellen. Ich glaube, das wäre auch ein Brett, was viel zu dick zum Bohren wäre. Aber sich nochmal Gedanken zu machen, wie wir ein Stück weit vereinheitlichen können, wie wir gezielter eben auch dann unterstützen können, da wo es gebraucht wird, das wäre schon wichtig.
Sie fordern auch eine Online-Schule für vulnerable Familien, um Chancengerechtigkeit zu wahren. Was meinen Sie damit und wie stellen Sie sich das vor? Gäbe es da nicht auch Probleme beim Internetzugang, zum Beispiel für ärmere Familien?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Man müsste natürlich gucken, dass gerade bei ärmeren Familien das auch alles gewährleistet ist, dass auch die Endgeräte da sind und so weiter. Aber wir haben eine Situation im Moment, wo ein gewisser Anteil von Kindern und Jugendlichen nicht zur Schule gehen können, deren Recht auf Bildung wird ihnen nicht gewährleistet. Und das sind unterschiedliche Gründe. Das gibt es auch seit Jahren schon, ehrlicherweise. Es gibt beispielsweise Kinder, die mit einer gewissen Form von Autismus einfach keine Schule besuchen können, weil sie allein den Lärm nicht ertragen. Ja. Da haben wir einfach gesehen, wir brauchen eine Ergänzung im Schulsystem für diese Kinder. Mir ist dabei total wichtig, dass das nicht bedeutet, dass alle Kinder, die irgendeine Beeinträchtigung haben, in Zukunft einfach auf eine Online-Schule gehen sollen. Ja, wir haben ein Recht auf Bildung und wir haben ein Recht auf Inklusion. Und das gilt erstmal für alle Kinder. Und dieses Recht auf Inklusion darf auch nicht außer Kraft gesetzt werden. Aber wenn ich eben sehe, es gibt für eine gewisse Zeitspanne und die große Hoffnung, und daran glaube ich auch nach wie vor, ist natürlich, dass Corona uns nicht ewig so sehr beeinträchtigen wird, dass Kinder nicht wirklich dauerhaft nicht in die Schule gehen können. Aber für den Zeitraum, wo das jetzt noch zu gefährlich ist für diese Kinder, brauchen wir eine Alternative, damit auch die ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können.
Letzte Frage an Sie als ausgebildete Lehrerin, die Sie ja auch sind. Also Sie wissen wirklich, wovon Sie sprechen. Sie haben das Leid hinter sich und erleben es vielleicht auch manchmal noch. Welche Tipps würden Sie Lehrern geben, die vielleicht jetzt neu in den Beruf starten und noch nicht so richtig motiviert sind?
Ja, ich finde das ehrlich gesagt immer ein bisschen anmaßend, wenn PolitikerInnen dann anfangen, Tipps zu verteilen. Aber wenn Sie mich tatsächlich darauf ansprechen, wie ich als Lehrerin das...
Ich zwinge Sie dazu. Ich zwinge Sie förmlich dazu. Ich lasse Sie nicht aus diesem Interview, ohne dass Sie Tipps gegeben haben, die ich abnicke und die ich für gut genug befinde.
Sehr gut. Also wenn Sie mich fragen, wie ich als Lehrerin das gehandhabt habe, dieses Leid zu ertragen, dann ist genau die Frage tatsächlich, wenn ich das sagen darf, schon falsch gestellt, weil ich glaube, das ist genau das, was man nicht machen darf. Also ich habe, als ich angefangen habe in diesem Beruf, mir sehr bewusst immer angeschaut, was läuft eigentlich auch gut. Und gerade die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Ich habe nun auch den Vorteil gehabt, Englisch und Geschichte zu unterrichten. Das sind Diskussionsfächer, wo man wirklich dann erlebt, wie Kinder und Jugendliche sich auch entwickeln, wie die ihre eigene Meinung ausbilden und dafür einstehen. Und das ist so wertvoll, jungen Menschen beim Wachsen zuzuschauen. Das ist wirklich einer, wenn man das sich anguckt, einer der schönsten Berufe, die man überhaupt machen kann. Und ich habe immer versucht, mich auf dieses Positive zu fokussieren. Und da, wo eben Dinge schlecht gelaufen sind, und die will ich nicht wegdiskutieren, die gibt es gerade in der Schule wirklich ganz, ganz viel, da dann eben zu sagen, wie können wir das ändern? Ja, also nicht nur meckern, sondern wirklich zu versuchen anzupacken. Das ist übrigens auch der Weg, wie ich in die Politik gekommen bin, weil ich wollte eigentlich immer Lehrerin werden und bin das auch mit Leidenschaft gewesen, aber habe gesagt, wir müssen an diesen Rahmenbedingungen was ändern und da dann eben sich zu engagieren und anzupacken. Ich glaube, wenn man das in der Kombination macht, dann kann man diesen Beruf auch wirklich sehr mit Leidenschaft viele Jahre lang ausüben.
Nina Stahl, Bildungspolitikerin und Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen, über die Mängel und all das, was noch zu tun ist. Und es ist wirklich eine Liste, die wir in diesem Gespräch nicht komplett abarbeiten können, im deutschen Schulsystem aus Anlass des heutigen Deutschen Schulpreises, der heute verliehen wird. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Vielen Dank auch.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Helen Keller, Schriftstellerin. Lass deinen Kopf nie hängen, halte ihn hoch, schau der Welt direkt in die Augen.
Ende der Denkpause.
Ach Leute, das war der Mittwoch bei Wach und Wichtig. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und nach meinem Gefühl hören wir uns morgen zur selben Zeit wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss.
Wach und Wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.